Willkommen zum Freigeist-Podcast. 360 Grad Leben mit Manuel Cortez. Viel Spaß. Hallo meine Lieben, grüßt euch. Hier ist der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez. Und heute, Trommelwirbel, Trommelwirbel, habe ich mal wieder einen Gast. Finde ich super. Habe ich ja nicht so oft. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute einen Gast habe und nicht irgendeinen Gast, sondern heute habe ich einen Gast, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und zwar verbinden uns beide ähnliche Wege, sage ich mal. Wir haben beide die Schauspielerei praktiziert oder tun es immer noch. Ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich weiß es bei meinem Gast heute noch nicht. Das werde ich auch alles erfragen. Auf jeden Fall kennen wir uns aus Berlin schon bestimmt 20 Jahre. Und heute ist bei mir die Autorin, die Gesundheitscoachin, die, ach Gott, einfach extrem spannender Mensch, Rebecca Lina. Und Rebecca ist die Autorin von dem Buch Grounded. Herzlich willkommen!
Danke für diese schöne Vorstellung. Das ist so lustig. Ich sag ja immer noch mal nü zu dir. Darf man das noch? Alle dich?
Ja, bitte. Natürlich darf man das.
Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit Menschen spreche, sozusagen aus deiner neuen Welt, die kenne ich immer als Manuel. Das ist so, oder?
Ist auch so. Ich kann dir gar nicht sagen, wieso das so ist. Ich mochte den Spitznamen Manu eigentlich immer. Und alle Berliner nennen mich auch Manu. Gut. Und das bleibt auch so. Das finde ich auch wunderbar. Das tut auch nicht, ist wunderbar. Das ist einfach, das trennt so ein bisschen die neue und die alte Welt, sage ich mal. Aber gar nicht unbedingt Coach oder nicht Coach, sondern da geht es wirklich mehr so um München und um Berlin. Ich habe da, das ist natürlich auch die Beziehung, ich bin zu Saina gezogen und Saina und ich, wir haben uns nie, die hat mich nie Manu genannt. Wahrscheinlich aber auch, weil ich mich ihr nie mit Manu vorgestellt habe. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich glaube, dieser alte Name Manu, der hing auch noch einfach sehr viel an der Vergangenheit. Mhm. Und als ich sie dann kennenlernte, ist das einfach nicht passiert. Es war gar kein Plan. Es ist einfach nicht passiert. Ich war plötzlich Manuel und vielleicht war das auch an der Zeit, Manuel zu werden. Ich hatte immer ein sehr großes Problem mit diesem Namen. Und heute mag ich ihn. Vielleicht war das an der Zeit dafür. Aber ja, das dazu, warum ich heute nicht mehr Manu heiße oder nicht mehr bei allen Manu heiße. Aber ich freue mich über jeden, der mich noch so nennt. Also alles
sehr
gut.
Sehr schön. Das wollte ich dich schon die ganze Zeit fragen. Jetzt habe ich es mal hier gemacht.
Nein, bitte, bleib dabei. Manu ist, vielleicht mache ich das einfach auch wieder. Vielleicht wird es auch wieder eine Zeit geben, wo ich mich wieder mehr so nenne. Aber wir wollen ja heute über dich sprechen. Und nicht über meinen Nachnamen, also meinen Spitznamen. Aber ja, okay.
Stimmt, ich muss trotzdem kurz was dazu sagen.
Ja, natürlich.
Nämlich, also in der Beobachtung von außen, ne, weil wir kennen uns ja wirklich schon so lange. Und ich habe natürlich die ganzen letzten Jahre immer gesehen, was du so machst. Und wenn ich das jetzt einfach so... Also das, was ich empfinde zwischen Manu und Manuel, ist, Manu ist so diese kindliche, das ist auch dieses Berlin, so wie wir uns kennengelernt haben. Es war ja schon sehr frei und aus dieser Schauspielszene heraus. Und ne, also dieses, wir waren viel unterwegs und hatten viel Spaß. Also so wisst ihr diese kindlich-jugendliche Freude mit Manu zu Manuel, einfach der erwachsene Mann, der im Leben steht und der jetzt so einen Plan hat.
Naja, wenn das mal so aber wäre, nichts, aber ja.
Ach, ich glaube schon. Und aber natürlich trotzdem, wenn es dann immer mal wieder Menschen gibt, die dich Manu nennen und das auch wieder so ein Name, der energetisch so reinschwingt, dann nimmst du dir diese kindliche Freude, die dieser Name ja auch so mitbringt. Ne? Auch ich glaube, dein Bruder nennt sich ja auch so. Also es ist ja so ein...
Ja, alle.
Ist ja so ein,
voll.
Ja, alle. Also alle, die ich kenne, die ich kenne, nennen dich so. Und aber das ist ja schon so ein... So ein Name, der so viel Freude, also der so diese kindliche Freude widerspiegelt. Und es ist ja schön, wenn der auch so ein bisschen nochmal wieder mitkommt.
Voll. Ja, wie gesagt, also ich denke, alles zu seiner Zeit und vielleicht ist es auch einfach Zeit, dass es wieder mehr Manu gibt. So. Aber ich habe mir das auch schon immer sehr aufrechterhalten. Es ist schon richtig, du hast recht. Also Manu ist mehr der Planlose gewesen, der, ja, so Berlin halt. Du hast schon recht, so dieses einfach ins Leben reinstolpern und mal gucken, was kommt und 5 Grad sein lassen. Und vielleicht habe ich eine Zeit lang zu viel ihn abgelegt, weil es auch sein musste, in dem Moment, jetzt zu dem Zeitpunkt, denn da steht ja auch einige Jahre vergangen, wo viele Herausforderungen vor mir standen und die hätte... Da musste irgendwann Manu zu einem Manuel werden, aber gar nicht, dass ich dieses kindliche Sein abgelegt habe. Ich kann noch sehr, sehr kindisch sein und sehr kindlich und sehr abenteuerreich. Es war nur wichtig, dass eine bestimmte Berufung, eine Berufenheit mehr in den Vordergrund steht. Und deswegen ist wahrscheinlich einfach der Name Manuel mehr präsent geworden. Ja, du hast es gerade sehr gut gesagt, wir beide Hübschen kennen uns schon wirklich, ich weiß nicht, sind bestimmt 20 Jahre oder so.
Ja, über 20. Wir sind ja über 40 mittlerweile. Also ich zumindest.
Nein, ich nicht. Nein, okay. Ich nicht.
Ich,
nein.
Also
nein,
ich
da bin ich über 40, ich bin 45
dieses Jahr und ich finde es super.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch ganz geil. Ich finde es auch ganz geil. Ja. Und das ist total spannend. Also wir beide sind nämlich Schauspieler und haben uns auch darüber kennengelernt aus der Schauspielbranche und Szene in Berlin vor über 20 Jahren. Und mittlerweile sind wir beide mehr als das. Und das finde ich total spannend, denn auch ich, andersrum, habe ich natürlich auch deinen Weg verfolgt. Dann hat man sich einige Jahre nicht gesehen und dann traf man dich in dieser Welt wieder. Und habe aber immer mal so, klar, durch die sozialen Netzwerke, was ja super geil heute ist, mal beobachtet, was du machst. Und habe es immer so von Weitem so gesehen, dachte, irgendwie ist das richtig, richtig cool, was Rebecca macht. Und jetzt hast du dieses Buch geschrieben, Grounded. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz, dass du natürlich all den Zuhörern, die dich ja einfach vielleicht nicht kennen und ja kennenlernen sollen, mal kurz erzählst, und das kann der Autor oder das kann der Mensch von sich selbst immer am besten, kurz, wo kommst du her, wie war deine Reise, was machst du gerade?
Also, ich komme her aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Wenn man mich sieht,
jetzt wird's lang, okay.
Ja, also wo kommst du her? Da muss ich da, ich meine, ne, ich bin geboren. Yeah,
go for it.
Hinein in ein kleines Dorf in Niedersachsen. Und dann irgendwann, als ich älter war, bin ich hineingezogen in die große Welt nach Berlin. Da habe ich Manu kennengelernt. War Schauspielerin, nee, bin ich immer noch. Und ich bin aber schon seit Anbeginn der Zeit so verbunden mit Mutter Erde und mit der Natur, mit all den Pflanzen um mich herum, auch mit all den Pflanzenwesen. Also wenn wir es jetzt nochmal ganz spirituell aufmachen. Und ich habe das Gott sei Dank nie verloren. Und ich habe dann letztes Jahr gedacht, jetzt muss ich dieses Buch schreiben, indem ich all dieses Wissen, was ich habe, weil ich bin, natürlich hast du ja schon gesagt, ne, ich bin Coach, ich mache ganz viel, also ich coache alle, mit denen ich zusammenarbeite, ganzheitlich. Das heißt, ich schaue mir wirklich den Menschen ganzheitlich an, also in Form von, wie ist die Ernährung, wie ist der gesundheitliche Zustand, wie ist die Astrologie, weil ich auch Astrologin bin. Also wenn jemand das gut findet, dann gucke ich auch immer noch mal gerne in den Radix rein, um zu schauen, was ist denn hier gerade los? Und mein großes Tool, das ich mir immer zur Hilfe nehme, sind Pflanzen. Das heißt, also die Phytotherapie, wie man das auch nennt, ist das, womit ich dann in die Heilung gehe mit den Menschen. Also über meine Sprache und dann natürlich auch über die Pflanzen, die sich zeigen, die dann dem Menschen in dem Moment für das, was er gerade braucht, weiterbringen können. Und es können ganz, also das, und das ist total vielschichtig. Weißt? Ich habe Frauen, keine Ahnung, mit einem Kinderwunsch, die zu mir kommen, oder ich habe Frauen, die in der Menopause sind oder Perimenopause, die da Hilfe brauchen. Ich habe aber auch junge Frauen, ich habe auch Männer, aber tatsächlich eher Frauen, junge Frauen, die gerade gar nicht wissen, wohin mit sich oder was sie beruflich machen sollen. Also die in irgendwie einer Krise stecken. Und immer dann bin ich da und gucke und coache und schaue dann, welche Pflanze zeigt sich da. Also welche Pflanze ist jetzt gerade für diesen Menschen die Pflanze, die gut wäre? Als Tee, als Creme, als whatever. Da gibt es ja vielschichtige Möglichkeiten. Und aus dem Grund habe ich dann dieses Buch geschrieben. Und da geht es gar nicht so sehr um Heilung im großen klassischen Sinne, sondern es ist eher der Rhythmus von Mutter Erde, der Klang, die Melodie, die unsere Erde, auf der wir ja leben, hat, dass ich die wieder in Erinnerung rufe für alle, die mit diesem Buch in Verbindung kommen. Und das geht natürlich am allerbesten, indem wir uns wieder zurückbesinnen auf die Jahreszeiten, also im Großen und runtergebrochen auf jeden Monat. Und aus dem Grund habe ich in dem Buch jeden Monat, also zu jedem Monat Impulse geschrieben. Ich habe zu jedem Monat eine Einführung geschrieben, sodass wir einfach wieder verstehen, wofür steht eigentlich der März. März ist Frühlingsanfang, aber es ist auch so ein Schwellenmonat, ne, vom Winter in den Frühling hinein. Was zeigt sich in der Natur? Die Kraniche kommen gerade zurück. Die ganzen Frühblüher sind da. Und wer blüht noch? Die Schlüsselblume. Und weißt du, jetzt sage ich die Schlüsselblume und jetzt können alle mal überlegen, weiß ich überhaupt, wie eine Schlüsselblume aussieht? Das ist so ein kleines gelbes Pflänzchen. Und die wird zum Beispiel auch genannt Himmelsschlösschen, weil die schließt uns den Frühling auf. Und all diese kleinen Geschichten, all diese Dinge stehen in diesem Buch. Also man kann einfach nur aus dem Buch eine Meditation machen, wenn man nicht so viel Zeit hat, weil auch in der Meditation ist immer alles, was in den Seiten davor erklärt wurde zu der Monatsenergie, ist auch nochmal verankert in der Meditation. Das heißt, das können wir über unser Unterbewusstsein einfach aufnehmen und sind dann auch wieder verbunden mit dieser Monatsenergie.
Und das in heißt, dem Moment, zum Buch gibt es eine Meditation. Also zu jedem Kapitel gibt es immer eine Meditation als Audio.
Genau, kann man sich einfach runterladen. Und in dem Moment, in dem wir uns wieder verbinden, also wenn wir zum Beispiel auch nur die Meditation hören oder nur die Achtsamkeitsimpulse oder Dinge, die man verinnerlichen kann am Schluss, nur das liest, ist man schon in dieser Monatsenergie wieder drin. Wenn man tiefer reingehen möchte, dann kann man noch die Geschichten lesen, die ich geschrieben habe. Oder kann auch die Heilpflanzen, die ich vorgestellt habe, in dem jeweiligen Monat sich nochmal auch angucken, durch die Natur gehen und schauen. Ah, oh, ist da ein Gänseblümchen? Ach, verrückt. Rebecca hat ja geschrieben, das Gänseblümchen ist so ein Stehaufblümchen. Das hilft uns immer wieder, auch in schwierigen Situationen wieder aufzustehen. Weil, wie ist die Geschichte vom Gänseblümchen? Wird immer wieder abgemäht. Also viele Menschen mit ihrem schönen Rasen finden Gänseblümchen doof. Also ich nicht, aber soll es ja geben. Immer wird es abgemäht, kurz gehalten. Und was ist das Phänomen beim Gänseblümchen? Nach 3 Tagen blüht es da wieder. Es ist irrsinnig. Und das ist eben auch die Kraft dieser Pflanze, die wir alle kennen. Und wie schön ist es, wenn ich das weiß, dass die diese Kraft hat. Das heißt, wenn es mir gerade nicht gut geht und ich sehe irgendwo am Wegesrand ein Gänseblümchen, dann pflücke ich das mal und verbinde mich damit. Ich esse es, ich stelle es in die Vase, ich presse es. Also es gibt ja vielschichtige Möglichkeiten. Und dafür ist dieses Buch.
Schreibst du auch, also oder gibst du auch Anleitungen zum Beispiel zur Verarbeitung von bestimmten Pflanzen? Oder
ja.
Also auch das ist drin, zum Beispiel, dass ich weiß, was ich damit mache und wie man es macht. Weil auch da kann man ja natürlich auch einiges falsch machen. Ich wüsste zum Beispiel mit vielen Pflanzen nicht, wie ich damit umgehen soll. Also umgehen in der Hinsicht von, wie benutze ich die überhaupt? Dann kann ich da was falsch machen?
Ja, oder sind die giftig? Also es ist ja
genau, das ist auch ein oft wichtiger noch die Punkt. Frage. Richtig, genau. aber das finde ich sehr, sehr spannend. Ich denke eben, und ich glaube, umso älter man wird, also mir geht es auf jeden Fall so, merke ich, dass die Verbindung zur Natur eine ganz, ganz große, tiefe Sehnsucht ist, die ich habe. Und ich glaube, die wir am Ende des Tages wir alle Menschen tragen. Denn wenn wir mal nach links und nach rechts gucken, dann ist meiner Meinung nach der Grundursprung aller Probleme, aller Disharmonien und Unbalancen dieser Welt, alle zurückzuführen auf den Punkt, dass der Mensch sich seiner natürlichen Verbindung entledigt hat. Und angefangen hat, sich über den Kreislauf der Schöpfung zu erheben. Und warum hat er das getan? Aus Angst. Aus Angst, dieser Schöpfung zu unterliegen. Also hat er angefangen, alles Mögliche an Dinge aus dem Verstand heraus zu kreieren. Das ist eigentlich so krass, wenn wir überlegen, dass wir so viel erfunden haben. Also wir uns wissenschaftlich, uns technisch so krass weiterentwickelt haben. Wir so verrücktes Zeug können, wie zum Beispiel du sitzt in Berlin, ich sitze in München. Wir haben all diese Geräte und im selben Augenblick sprechen wir und so. Das ist total verrückt. Abgefahren, geil. Aber das Abgefahrenste von allem, finde ich, dass nicht ein einziges dieser Erfindungen die wahren Probleme des Menschen gelöst hat. Wir sind crazy, nicht oder? Gesünder als vorher. Ja, eher im Gegenteil. Die geistige Krankheit wird immer mehr. Die Gesundheit der Menschen, jeder Zweite hat mittlerweile fast schon Krebs. Also es ist extrem krass. Die Armut ist dadurch nicht geheilt worden. Die Ausgrenzung ist nicht geheilt worden. Die Vertreibung ist nicht geheilt worden. Das Leid ist nicht geheilt worden. Der Hass ist nicht geheilt worden. Also all das, was eigentlich das wahre Leid des Menschen erzeugt, ist immer noch genauso da wie vorher. Ist eigentlich auch verrückt. Und ich glaube, dass, es ist wie es ist. Ich glaube, dass der Mensch.
Ein bisschen traurig.
Ja, man kann es traurig finden, man kann es einfach als. Ich bin so ein Mensch, ich lebe in einer sehr, sehr großen Gleichgültigkeit. Und das bedeutet nicht, dass Dinge mir nicht wichtig sind, sondern dass alle gleich wichtig sind. Das heißt gleichgültig und nicht gleich ungültig. Ich wollte eigentlich weiter bei deinem Thema bleiben. Ich finde das wahnsinnig spannend. Also dieses Zurückkommen zur Natur, Zurückkommen zur Erdung, zur Mutter Natur, zur wahren Energie der Schöpfung. Und das ist ja das, wie der Mensch ja tausende, Jahrhunderte, Millionen Jahre gelebt hat, bis wir uns angefangen haben, davon zu entfernen. Wie ist dein Weg da wieder hingekommen? Also du hast ja gesagt, du hattest das immer irgendwie schon in dir, aber wie war das? Wie ist das gekommen? Auch damals die Schauspielerin und heute der Mensch, der du heute bist. Wie war dieser Weg?
Ich würde sagen, der Weg hat vor allem dann wieder noch mal mehr begonnen, als ich mein erstes Kind bekommen habe. Weil in dem Moment, in dem ich selber ein Kind auf die Welt geboren habe, war ich so verbunden, also zum einen mit mir, mit unserer Tochter und aber auch mit dem großen Ganzen und dachte so, krass, die ist an mir gewachsen, jetzt ist sie aus mir rausgekommen, jetzt ist sie da. Also etwas, was ja jeden Tag passiert, Menschen, Tieren, also es ist ja dieses Sterben und Werden, dieser Prozess von auch geboren werden, ist ja etwas, das passiert jede Sekunde in allen Bereichen auf der Erde. Und in dem Moment, als das passierte oder als ich dann mich in dieser Mutterrolle auch so gefunden habe, war ich noch mal mehr naturverbunden. Also dann hat mich das wieder noch mehr gerufen als vorher. Also ich habe sozusagen wieder einen Schritt zurückgemacht zu der Rebecca, die ich als Kind war. Also ich bin wieder in diese Kindlichkeit hineingekommen, in dieses Verweilen, in dieses Schauen, in dieses Spüren, also auch in dieses Gespür von, was ist um mich herum. Und das geht natürlich wunderbar, wenn man ein kleines Kind an der Hand hat, weil die sind ja auch noch so total verbunden. Und dann gab es einige Krisen in meinem Leben, in meiner Familie etc., die mich dann auch wiederum nochmal mehr dort hingeführt haben, weil ich mich dann so viel auseinandergesetzt habe mit Heilpflanzen. Also welche Pflanzen wachsen wann, wofür sind sie gut, wofür kann ich sie gebrauchen? Dann habe ich mich viel mit Ernährung beschäftigt und das dann so zusammengebaut für mich, also aus einer Krise heraus. Und
siehst du?
Genau. Und das ist das, warum ich jetzt da bin, wo ich bin und warum ich mich so viel damit auseinandersetze. Und dann sind wir vor 7 Jahren rausgezogen aus Berlin nach Brandenburg ins Grüne. Und seitdem ich hier im Grünen wohne und meinen Heilgarten habe, in dem ich all meine Heilpflanzen anbaue, hier irgendwie meine Hühner habe, meine Bienen und irgendwie die ganze Natur um mich herum, ist es natürlich total einfach, auch in dieser Verbindung zu bleiben. Also ich bin gar nicht mehr abgelenkt. Ja, mach das. Also oder zumindest
ja, das ist so ein
Wochenendhaus.
Ein Punkt, ich meine, in Berlin
haben alle irgendwie ein Ding in der Uckermark oder so. Das macht schon Sinn.
Ja, also hier in Bayern ist das nicht so einfach, denn ich hätte damals in Berlin reagieren sollen, habe ich nicht, habe mich damals noch nicht so interessiert, mit irgendwie Brandenburg und drumherum. Ich muss ehrlich sagen, ich war halt nie so ein riesen Brandenburg-Fan.
Ja, das verstehe ich.
Also generell, das Umland Berlins hat er damals schon, war eher nicht grün, sondern braun und das ist heute nicht besser. Deswegen ist man da auch nicht so hier hin und dann, die Infrastruktur war auch nicht so und ich würde das heute echt super gerne machen, aber in Bayern ist es wunderschön, also du kriegst hier Höfe und Sachen und denkst so, wow, aber du brauchst einen sehr, 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 sehr großen Geldbeutel.
Ja.
Und sowas. Oder du bist halt sehr weit weg. Ja, oder du bist halt sehr weit weg. Und ich merke halt auch, ich bin nicht der reine Landmensch. Also ich brauche eine Stadt, ich brauche einen Flughafen, ich brauche eine Anbindung. Ich bewege mich viel in der Welt. Und ich würde zum Beispiel auch verkümmern, wenn ich immer nur auf dem Hof sitze und nicht mal raus kann und sage, okay, worauf habe ich Lust? Ich möchte zum Perser gehen, ich möchte was Cooles essen. Das brauche ich auch. Und deswegen brauche ich so diesen... irgendwas dazwischen. Aber ich merke die Sehnsucht, wie du gerade so meinst, so die Bienen. Ich liebe auch Bienen total. Deswegen war ich vorhin auch, wir hatten die es nicht wissen, wir haben den Podcast ein bisschen verschoben, weil Rebecca ein Bienenproblem hatte, um das sie sich kümmern musste. Was ich total geil finde, weil Bienen finde ich mega. Also generell auch dieses ganze Thema wieder zurück zur Natur. Also ich habe jetzt auf unserem kleinen Balkon angefangen, so Tomaten zu ziehen und habe da meinen Geruchsgarten, der mich glücklich macht. Ich habe so ein großes Beet, da ernte ich eigentlich auch so gut wie gar nichts von. Das ist so, ja, manchmal...
Aber du gehst immer so mit den Händen rüber und riechst.
Genau, und da ist halt alles drin, was mich so glücklich macht. Und, ne, da ist Basilikum drin, wenn der blüht, dann kommen die ganzen Bienen dazu. Das ist auch total schön. Und dann habe ich da Rosmarin drin, dann habe ich da Pfefferminze, einfach so diese ganzen Grundgewürze. Und die riechen, dann reibe ich an den Fingern und dann riecht es so toll. Das macht mich so glücklich. Allein diese Kleinigkeit, also ich fühle dich da sehr. Ich werde mich auf jeden Fall mit deinem Buch beschäftigen, weil ich das immer sehr spannend finde, gerade wie wir so zurück dazu finden, weil wir neigen ja oft dazu, dieses ganz oder gar nicht. Weißt du, so dieses,
ja,
jetzt muss ich total verbunden sein in der Natur und muss rausziehen und muss nur noch im Grünen sein. Sagst du, ja, aber ich kriege das in meinem Leben nicht hin.
Das ist totaler Quatsch. Du kannst es auch in der Stadt. Du kannst auch in der Stadt verbunden sein. Du kannst auch in der Stadt im 12. Stock im Plattenbau sein und du kannst dich erden, weil es funktioniert auch. Also,
genau.
Und im Umkehrschluss
auch, dass Natur auch überall ist. Ja.
Ja, die ist überall und alleine Löwenzahn in der Stadt, wo der sich überall durchschlängelt und auf einmal da ist und in voller Blüte steht. Und auch dein Balkon,
Ja.
weißt du, mit deinem kleinen
Toll.
Riechgarten. Du wirst sehen, du guckst dann in mein Buch und dann liest du auf einmal was über Rosmarin oder über Thymian. Und dann weißt du auch noch, also wofür das steht als heilende Pflanze, aber auch wofür das energetisch steht. Weil auch das ist dann da drin, ne? Dann steht da drin, dass der Thymian nicht nur deine Bronchien heilt, sondern dass er dich auch so in der Ich-Stärke nochmal stärkt. Und dann kannst du diese Pflanze ganz anders angucken. Und dann erntest du vielleicht doch mal, schneidest du ein Stückchen ab, trocknest das und räucherst das. Auch das steht dann da drin. Also man kann ja so
Ja,
viele
cool.
kleine Dinge tun, die uns dann immer wieder zurückverbinden. Und das muss nie das Große sein. Wir müssen nicht alle rausziehen. Wir müssen uns auch nicht alle 100 Jahre auf eine Wiese setzen und meditieren. Es gehen noch die kleinen Schritte. Und dafür ist dieses Buch auch gedacht, dass ich wirklich so ganz pragmatisch auch kleine Sachen geschrieben habe, die man machen kann, damit es jeder machen kann, egal wo man sich gerade befindet.
Ja, das ist schön. Das ist wirklich schön. Genau, das sind so diese Kleinigkeiten, wo ich merke, so, die einem selber auch am besten helfen, weil es sind die Sachen, die man ganz einfach zu neuen Ritualen, zu neuen Routinen werden lassen kann. Und dann merkt man einfach mal so, ey, so die Sachen im Kleinen, fangt die Sachen immer im Kleinen an. Wir neigen immer als Menschen dazu, einfach aus unserem, ja, auch Enthusiasmus heraus und aus diesem, jetzt mache ich alles so, sofort dann jetzt und morgen jeden Tag meditieren, dann 10 Stunden aufstehen, um 5 Uhr wach sein, dann so eine
Dann noch
Liste, bis der
journalen
Arzt kommt.
und dann noch eine
Genau,
warme
und noch Journal,
Zitrone
das
und da muss ich noch Yoga machen und wenn ich damit fertig bin, gehe ich noch mal Waldbaden und spazieren.
Genau. Und am Ende
Ja.
des Tages ist der ganze Tag nur noch ein riesiger Stress und weh, ich habe es nicht gemacht, dann habe ich verkackt und all diese Dinge. Und das ist etwas, wo ich mich ganz, ganz weit von entferne. Und ich sage so, nein, 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 ich gehe das total mit dem Flow. Wenn ich meditieren will, will ich meditieren. Wenn ich keine Lust habe, mache ich es nicht. Wenn ich dies oder das tue, ich habe so zwei, drei Kleinigkeiten an Routinen. Ich sage immer, ich mache ein, zwei davon, aber welche, weiß ich noch nicht. Das entscheidet mein Morgen. Und let it go, also let it go with the flow. Und da ist halt auch dieses Kleinigkeiten. Aber was auch total geil ist, mir wahnsinnig geholfen hat, damals schon vor wirklich bestimmt 20 Jahren oder so, als ich angefangen habe, mich so stark mit meinen Angstzuständen und Panikattacken beschäftigen zu müssen, war ja damals auch so ein großer Schritt der Achtsamkeit. Und eine ganz gute Übung ist, deinen Geist abzulenken. Also wenn ich in einer Gedankenangstspirale bin, dann ist es ganz wichtig, dass wir Übungen lernen, auch aus dem Silver Mind Control, dass man den Geist beschäftigt, also ganz bewusst fokussiert auf Punkte richtet. Und da habe ich dann angefangen mit so einer Übung, das ist die Schönheit der tausend Dinge. Das ist einfach so, egal wo man steht, es ist wirklich völlig egal, wo man ist, ob der abgefucktesten U-Bahn-Station irgendwo am Berlin-Kotti oder jetzt im Grünen, da im Grünen fällt es einem natürlich leichter, weil es offensichtlicher ist, die Schönheit zu entdecken.
Ja.
Und das habe ich dann irgendwann praktiziert, also egal wo ich war, und manchmal war die Schönheit auch wirklich was Zerstörtes oder auch was Dreckiges oder Graffiti auf irgendeiner Bank, aber wie die Farbe abblätterte. Und wenn wir dann so reinzoomen, als hätten wir so eine Fähigkeit von der Kamera, so ein Blick, zwei,
Dieses
drei, vier, also
ja.
reinzuzoomen, auf einmal merke ich, wie wunderschön dieser Lack abblättert und was für ein Muster der gibt. Und plötzlich war ich ganz woanders. Ich war in der Schönheit, ich war in dem Augenblick und konnte mich ablenken von diesem ewigen Karussell. Und das habe ich dann ausgebreitet, auch Richtung Natur. Genau wie du sagst, ich gehe am Wegesrand entlang und dann sehe ich plötzlich eine Blume. Eine kleine Blume, eine einzelne Blume. Gestern war ich am Tegernsee, da stand ein einzelner, winzig kleiner Krokus auf einer
Süß.
riesengroßen Wiese.
Ja,
Und
es war
das war
der
so
Erste.
schön, ja, das war so schön, neben den Schneeglöckchen, die ich schon alle unter den Weiden da standen und so. Das war total schön. Also, A, war das der Frühlingsbeginn und ich hätte singen und tanzen können vor Freude.
Hast du nicht gemacht?
Aber. Ja, ein bisschen schon, doch. Wir haben auch ein bisschen, wir hatten viel zu tun, aber das war total wunderschön. Also gestern war ein so wunderschöner Tag, also heute auch. Und dieses Beobachten und Entdecken der Natur. Und du hast auch gesagt, das hast du gerade eben erwähnt, Pflanzenwesen. Was bedeutet das für dich?
Also für mich bedeutet es, dass jede Pflanze, also auch jeder Grashalm, hat eine eigene Seele, die, ne, auf jetzt hineingeboren wurde in die Welt und uns mit ihrer Schönheit erfreut. Also das macht die Natur ja von ganz alleine, so wie gestern bei dir auch der Krokus. Und dann aber im Herbst viele von den Pflanzen, die jetzt gerade so neu kommen, also die in diesem Rhythmischen sind, dann auch wieder vergehen, die sich wieder nach unten mit Mutter Erde verbinden, also sterben. oder sich zurückziehen, aber gleichwohl natürlich auch ihre Samen vorher rausgeben, damit nächstes Jahr der Rhythmus von neuem beginnt. Und diese ganze, man sagt ja auch, sind Pflanzen Devas oder, ne, oder auch Baumdevas, Baumgeister, das sind ja alles Worte, die hat man schon mal gehört. Und wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt und all diesen kleinen Dingen um uns herum, also das auch wertschätzt als Leben, das es ja ist, dann kann man ja auch ganz anders mit der Natur umgehen. Und dann gehst du ja auch in Verbindung mit denen. Es gibt zum Beispiel eine Sache, es gibt eine Pflanze, die kommt immer im Frühling. Die sieht so ein bisschen, Taubnessel heißt die. Die hat so ein bisschen so Blätter wie eine Brennnessel, aber brennt nicht und hat so kleine lilane oder weiße Blüten. Und man sagt zum Beispiel, wenn man von dieser Pflanze eine Blüte am Frühling nimmt, also eine einzige isst, die sind auch relativ süß, in dem Moment verbindest du dich nicht nur mit der Pflanzenseele oder der Energie der Pflanze, sondern auch mit deiner eigenen und es wird so zusammengeführt und du bist so ganz doll verbunden. Das, also alle, die es jetzt gerade hören und die wirklich, ne, dieser Spiritualität nicht abgeneigt sind, also die sich da gerne mal hineingeben wollen, die sollten das mal ausprobieren. Mein Sohn macht das immer. Der isst die ganze Zeit Taubnessel, aber nimmt auch immer so die allererste im Frühling und steht dann wirklich da, isst diese Blüte, schließt die Augen, macht so die Arme nach oben und ist so total verbunden. Und das ist so süß, es ist einfach so schön anzusehen, weil er das natürlich so mitkriegt von mir. Also ich erzähle den Kindern das ja auch alles. Das heißt, die wachsen damit auf mit so einer ganz spielerischen Leichtigkeit. Also es ist sowas ganz Normales für die. Und die wertschätzen eben auch jede Pflanze für das, was sie ist. Und ich habe mal vor einigen Jahren, ich glaube, Wolf-Dieter Stoll, der ist ja auch so ein Pflanzenforscher und einfach ein großer Geist unserer Welt, also weil der auch so viele tolle Bücher geschrieben hat. Und der hat auch mal gesagt, dass alle Pflanzen, also das, der hat es irgendwo auch irgendwo her, auf jeden Fall ist das, was er sagt, dass jede Pflanze, die auf die Welt kommt, eigentlich dafür da ist, um Heilung den Menschen zu bringen. Also jede Heilpflanze, die da ist, ist ein Geschenk für uns und wir dürfen die wieder annehmen.
Meine Liebe, jetzt kommen wir bald dem Ende des Podcasts entgegen. Und natürlich, ich will natürlich, dass alle, die das jetzt spannend finden, und sich auch gerne noch mehr mit dem Thema Natur, Verbundenheit, Achtsamkeit, diese gesamtheitliche, wie nennst du das eigentlich, Magie des Lebens interessieren wollen, natürlich auch mit dem Buch auseinandersetzen. Also unten wird auch ein Link sein, dass ihr euch den bestellen könnt. Dein Buch kommt am 22.
Am 22. kommt das Buch deiner Frau. Wir sind nämlich genau hintereinander.
Genau. Also. Sehr gut. Also, ist dieser in diesem Augenblick, denn ich gebe zu, wir haben diesen Podcast aufgezeichnet, ist das Buch bereits draußen, wenn wir sprechen. Und das ist wunderbar. Also, gern mal draufgehen. Meine Liebe, wir sehen uns ja auch zum Festival.
Ja, ich freue mich schon.
In München. Wir freuen uns alle so mega, dass du da bist und das wird so toll. Und für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, was denn für ein Festival? Also wir machen ein großes neues Festival mit der Society, ein Frauenfestival zum Weltfrauentag. Also kommen auch Männer, nicht nur Frauen, aber ihr dürft eure Männer auch mitbringen. Sehr, sehr gerne, unbedingt sogar, denn da ist noch sehr großer Nachholbedarf mit allen möglichen wunderbaren Menschen, die aus Gesundheit, aus Persönlichkeitsentwicklung, aus Business über ihre Erfahrungen und ihr Wissen sprechen, unter anderem auch die liebe Rebecca.
Ich freue mich total.
Was wirst du machen? Du wirst glaube ich, in einem Talk und ich weiß, du bist in einem Seminar, ne? Du machst einen Workshop.
Genau, ich mache einen Workshop und in dem Workshop vereine ich eigentlich genau das, worüber wir heute gesprochen haben. Also dieses ganze Naturwissen, den Rhythmus, den Zyklus, auch so ein bisschen wieder der eigene Zyklus. Ich gehe davon aus, dass vorrangig Frauen bei mir in dem Workshop sitzen werden. Das heißt, wir reden viel auch nochmal über unseren Zyklus und die Verbundenheit mit dem Mond. Und dann über Heilpflanzen, über das Grounded-Thema und auch darüber, wie wir dadurch, dass wir unseren eigenen Zyklus wieder integrieren und auch den äußeren Zyklus, den die Natur uns vorgibt, einfach auch wahrnehmen und uns auch da wieder verbinden und auch in dieses Grounded-Thema hineingehen, also auch in kleinen Schritten, durch kleine Rituale, die wir machen oder einfach Dinge, die so im täglichen Leben sich immer wiederholen, wie eine einfache Sache, eine warme Zitrone am Morgen zum Beispiel, dass wir dadurch dann auch in unserer persönlichen Entwicklung transformieren können. Und auch dadurch, dass wir wieder mehr in unserem zyklischen Sein sind, viel erfolgreicher sind am Ende des Tages, also wenn es jetzt mal um Erfolg gehen sollte, aber natürlich auch in allen anderen Bereichen. Also wir können einfach ein viel entspannteres, geerdeteres Leben führen, wenn wir uns unserer zyklischen Kraft bewusst sind. Und darum geht es in diesem Workshop.
Ja, das ist spannend. Ja, die Frau hat ja einen sehr offensichtlichen Zyklus, der klar fühlbar, sehbar, spürbar ist. Alles hat Zyklen. Alles. Das ist auch genau das, was ich vorhin auch meinte mit dem Zyklus der Welt. Den haben wir im kleinsten Teil, wie in den Jahreszeiten, wie im Sterben und Leben, wie im monatlichen Zyklus der Frau, auch im monatlichen Zyklus des Mannes übrigens. Also auch wir haben energetische Zyklen, die sind anders ausgeprägt und die sind nicht so sichtbar. Mhm. Viele haben davon keine Ahnung, aber die haben wir ja genauso. Und das merke ich selber persönlich zum Beispiel auch, ganz interessant. Ich bin ja jemand, der wahnsinnig viel mit Frauen umgeben ist, also eigentlich nonstop. So. Und das ist total interessant, was mit einem Mann passiert, wenn man permanent mit einer weiblichen Energie umgeben ist. Was das mit deiner eigenen Feinheit, mit deiner eigenen Energie, mit deinem eigenen Zyklus macht. Denn durchaus ist es fähig, also ist möglich, dass ein Mann sich energetisch dem Zyklus einer Frau auch anpasst oder dich gegenseitig energetisch ausgleicht. Und das ist total spannend.
Was total spannend ist, jetzt für mich nochmal dich zu fragen, weil das ist auch etwas, wo es im Workshop darum geht, dass wir wieder in unsere Energie, also in unsere Energie, in die weibliche oder in die männliche, je nachdem, wie wir jetzt uns gerade sehen oder auf die Welt gekommen sind, dass wir da wieder ankommen und uns darin auch verwurzeln, was ja bedeutet bei einer Frau, dass sie eher in einem empfangenden Prinzip ist. Wenn wir aber mal auf die Gesellschaft gucken, sind die Frauen eher in einem gebenden Prinzip, weil die sind Mütter oft oder arbeiten viel, Gleichberechtigung, also dieses ganze Thema, was wir haben. Und das hat immer sehr viel mit so einer männlichen, rausgebenden Energie zu tun. Und wenn Frauen es wieder schaffen, mehr ins Empfangen zu kommen und Männer wiederum, die ganz oft auch in der empfangenden Energie sind, dadurch, dass oftmals in Familien, also ich kann es jetzt nur aus Familien, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man keine Kinder hat, aber wo ich glaube, da ist es auch oft so, dass Frauen oft so diese ganzen Dinge tun, wie Wäsche waschen, Spülmaschine, Haushalt, also diesen ganzen Rattenschwanz. Und arbeiten und die Männer in dem Moment das empfangen. Und das ist natürlich schön, wenn einem immer alles so gemacht wird. Ich sage jetzt nicht, dass du das machst, also, sondern einfach, dass man da mal drüber nachdenkt und dass aber auch der Mann vielleicht ein bisschen aus dieser sehr weiblichen, empfangenden Energie, die oftmals auch so etabliert ist mittlerweile, herauskommt und wieder mehr ins Geben kommt, die Frau wieder mehr ins Empfangen und wir dann aber auch insgesamt unsere männliche und weibliche Seite, die ja auch jeder hat, wieder mehr in Balance bringen. Und was dann passiert, wenn wir das wieder hinbekommen, auch innerhalb von Beziehungen, dann ist es so ein krasser Gamechanger. Und jetzt ist meine Frage, du sagst, du bist viel in der weiblichen Energie. Ich sehe aber auch, dass du total viel in deiner männlichen Energie bist, weil du bist ja auch ein Mensch, der wahnsinnig viel gibt und auch wahnsinnig viel den Raum hält. Also wenn ich es jetzt mit Zaina sehe, wie du sie, du hältst ihr ja auch gerade total den Raum in diesem ganzen Wahnsinn. Ne? Dieses Festival macht ihr zusammen. Sie launcht gerade noch ein Buch und du bist einfach so da. Also ich sehe dich sehr, für mich wirkst du gerade sehr, sehr männlich. Und du sagst, du bist aber so viel mit Frauen umgeben und viel in der weiblichen Energie. Welche weibliche Energie meinst du da?
Also du musst von einer Sache, also ich muss dir kurz meinen Kundenstandpunkt erklären, denn ich trenne das nicht. Also ich trenne Männer und Frauen kein bisschen voneinander. Für mich sind das alles exakt das Gleiche. Eine Sache müssen wir ganz, ganz wichtig betrachten, was wir ursprünglich sind und waren und was wir heute sind und leben. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Das, was du gerade angesprochen hast, von Frau macht den Haushalt, Mann gibt, ist auch nicht die reine Wahrheit, sondern sie ist eine verschobene Weltbild, die nicht mehr passt. Denn ganz, ganz früher, gerade auch in die, sag ich mal, Industriezeit, in der der Mann arbeitet, die Frau ist bei den Kindern. Also in dieses ganz klassische Bild. Dann hat der Mann seine Arbeit getan, in Geld verdienen, in Familie zusammenhalten. Der hatte seine Aufgaben und die hat er auch gegeben. Die Frau hatte ihre Aufgaben und die hat sie gegeben. Jetzt ist es aber so, dass diese klassischen Rollenbilder heute nicht mehr funktionieren, dass das Arbeiten ja auch von der Frau mit übernommen wird, weil die ja genauso arbeitet, die alten Rollen aber mehr oder weniger da bleiben, wo sie waren. Das heißt, die machen jetzt mehr. Vorher war das ihre Aufgabe, was war seine? Die Frau hätte sich nicht in die männlichen Sachen eingemischt und der Mann nicht in die weiblichen. So war das klassifiziert, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Eine völlig andere Frage. So waren die Rhythmen und so hat es auch funktioniert. Dass da Menschen unglücklich mit waren, weil die Wertschätzung gefehlt hat oder weil der Respekt gefehlt hat, das ist eine ganz andere Baustelle. Wenn wir zurückkehren würden zu den rein physisch gegebenen Fähigkeiten eines Menschen und das Ganze mal hinnehmen würden, und das heißt nicht, Mann muss stark sein, Frau schwach, völliger Quatsch, sondern wer steht da individuell vor dir? Also was sind meine individuellen Fähigkeiten, was sind deine? Also wir machen das hier alle 50-50 so, aber einfach so, ich bin der Staubsauger und Bett machen und abwischen und putzen Typ. Sie ist Wäsche mehr und Spülmaschine so, weil ich die auch scheiße einräume. Ich bin da mehr so Rock'n'Roll und sie eher so akribisch. Also sage ich, mach du das.
Ordentlich,
genau, also so. Aber dafür bin ich der Abwischen und dies und Müll rausbringen und diese ganzen Sachen. Alles, was kräftig ist, natürlich klar. Alle Tüten, alle Sachen, alle Besorgungen. Aber das ist ein natürlicher Prozess. Darüber muss nicht gesprochen werden, sondern das ist einfach mein Anteil. Ich persönlich habe nicht das Konzept von Mann und Frau sind unterschiedliche Wesen und dies und das, sondern das ist einfach nur eine Orientierung. Also 90% von dem, was wir glauben, was wir sind, glauben wir, weil wir es erzogen bekommen haben. Wenn wir zurückkehren zum Kern, dann ist jeder ein Mann und jeder eine Frau. Nur bei dem einen ist es mal andersrum geprägt und der andere hat es halt primär körperlich bewusst, bin ich mehr Mann, ja, weiblich bin ich vielleicht in meiner ganzen Sensibilität, in meiner ganzen Wahrnehmung, in meiner ganzen Art auch zu geben, in meiner Fähigkeit auch Leben zu schenken, in einer anderen Art und Weise. Leben schenken heißt nicht immer nur gebären, ja, sondern
ein Kind rauspressen.
Genau, das ist ein sehr offensichtlicher, aber ich kann in vielerlei Hinsicht Energie schenken, ich kann in vielerlei Hinsicht Leben ermöglichen. So, also das ist in beiden Geschlechtern vorhanden, aber wir trennen das so stark. Und deswegen, wenn ich sage, ich bin sehr viel in einer weiblichen Energie, dann heißt es, dass ich einfach meine persönliche weibliche Energie sehr nutzen kann. Ich bleibe deswegen körperlich trotzdem ein Mann. Und das ist auch das, was viele Menschen nicht mehr in einen Einklang kriegen. Die verstehen nicht, dass in uns beides immer vorhanden ist. Und es kann auch durchaus sein, zum Beispiel auch, wenn ich mit aus Prägung, aus Erfahrung, aus Angst heraus mit einer sehr destruktiven, polarisierenden, gewaltsamen männlichen Prägung Erfahrung gemacht habe, dass ich diese ablehne, auch in mir selbst als Mann zum Beispiel. Und sage, nein, das Patriarch ist Mann, aber das ist nicht Mann, das ist einfach nur eine Art und Weise, genauso wie Kirche nicht Religion ist oder Glaube, sondern eine menschliche Intention, also etwas, was wir Menschen erschaffen haben. Genauso haben wir dieses Patriarch erschaffen. So, das ist Macht, das hat aber wenig wirklich mit Mann und Frau und dem Ursprung von beiden Energien von Yin und Yang zu tun. Wir haben beides, wir sind beides, immer.
Ja, weil es ja auch in uns ausbalanciert ist, also richtig in unserem Ski sind wir ja, wenn es ausbalanciert ist. Also beide Pole in uns. Darum ist es schon richtig,
was also deswegen mache ich da keinen Unterschied. Also natürlich tritt die Frau, das sage ich mal rein vom biologischen Sinne, das Kind aus. So. Und das hat auch wiederum seine Funktion. Und das
ja, aber ohne den Mann kann das Kind ja auch nicht gemacht werden.
There you go. Ja. Und natürlich ist es schon so, dass es da auch unterschiedliche Verhaltensweisen gibt. Und da muss man auch einmal die Tierwelt angucken, die Menschenwelt angucken, wie wir uns auch einfach abgespalten haben. Das ist einfach bei uns, darf man eine Sache nicht vergessen, bei uns ist nichts mehr natürlich. Nichts. Also einfach gar nichts mehr. Und da einfach nichts mehr natürlich ist, kann auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau in uns nicht mehr natürlich sein. Kann das Verhältnis zwischen Mann und Frau außen nicht mehr natürlich sein. So, dann ist die extrem starke Überpräsenz der Sexualisierung in allen Punkten, ja klar, das ist alles Prägung. Ja, alle 3 Sekunden gucke ich mich um und Sexualität, Sex, Porno, ja, springt einen nur an. So, also das ist weit entfernt, weit, weit, weit entfernt von einer natürlichen Verbindung zum Ursprung dessen, was wir sind. Was ist so für dich deine absolute Lieblingspflanze? Hast du so eine, that's my favorite, das ist so meine Lieblingsenergiepflanze. Hast du da was?
Ja, Engelwurz.
Engelwurz?
Ja.
Jetzt würde ich total lügen, wenn ich wüsste, wie der aussieht.
Ja, das ist auch die wächst auch, also die muss man sich schon hin, also anpflanzen. Oftmals wächst die auch in Wäldern, ich habe die jetzt schon manchmal in Wäldern entdeckt, an so kleinen Bächen gerne auch mal. Und die ist riesig groß. Die hat so ganz große Blüten mit so ganz, also ganz viele kleine weiße Blüten an so Strängeln dran. Ein bisschen wie, das ist jetzt keine Engelwurz, sondern das ist Fenchel. Aber ein bisschen ähnlich wie das vom Aufbau, aber ganz viele kleine weiße Blüten. Und die, ich liebe sie einfach. Also ich liebe sie von ihrer Energie, die sie hat. Ich liebe sie von dem, was sie auch rausgibt. Denn wenn die blüht, dann sind alle meine Bienen da dran. Oder nicht nur meine, alle, also alle Bienen. Alle, es ist so ein richtiger Bienenmagnet. Das heißt, sie nährt eben auch Insekten, was ich ganz, ganz schön finde. Und die Engelwurz ist auch, die hat so eine schöne Verbindung, weil sie hat eine riesige, starke Wurzel. Das ist auch das, wo die Heilung dann drin steckt. Also das, also mit der Wurzel arbeitet man dann heilend. Also daraus kocht man sich einen Tee, da macht Umschläge und so. Und sie wächst aber so nach oben in den Kosmos hinein. Also sie verbindet sozusagen Himmel und Erde. Und das finde ich so schön und so stark und auch so magisch. Und dann sieht sie so schön aus und hat so eine umarmende Energie. Das ist meine Lieblingsblume, Pflanze.
War ja wirklich früher so der totale Stadtmensch. So. Ich konnte sagen, so Baum, Pflanze, Rasen, Baum. Das war so das, wie ich so die ein oder andere, genau, wie ich so Natur definieren konnte. Mittlerweile kann ich schon wesentlich mehr. Und ich macht mir total Spaß. Also ich liebe das total, wie die Hände auch in die Erde zu graben und da so zu so buddeln und Sachen reinzupflanzen und mich dreckig zu machen. Ich liebe das total. Also für alle, die die Sehnsucht spüren, geerdet zu sein, die Magie der Natur wieder zu entdecken, denn das ist eine unglaubliche Kraft und Magie, die da auf uns wartet, könnt euch super gerne mal mit dem Buch Grounded von der lieben Rebecca beschäftigen. Es ist wahnsinnig spannend, ja. Ich werde es natürlich jetzt auch in der Sekunde, wo ich es hier live habe, immer mal wieder neben dem Bett liegen haben. Ich habe neben meinem Bett so einen riesen Stapel von Büchern, an den ich immer mal wieder so reingucke. Und gerade liebe ich es, wenn man so kurze Sachen entdecken kann. Und dann hat man wieder was gelesen und dann trägt man das wieder eine Weile mit sich. Und gerade auch so dieses so Pflanzen entdecken, gucken, was die können. Auch mal zu gucken, was meine eigenen Symptome, wie zum Beispiel, ich habe zum Beispiel immer so viele Probleme mit dem Magen. Also bei mir ist so Magen und Darm, hauptsächlich in Bezug auf die Leber, ein großes Problem. Auch seit Corona hat es ein bisschen, ja, so ein bisschen gelitten. Und ich versuche jetzt sehr viel, das wieder irgendwie auf den grünen Zweig zu kriegen, weil ich immer so Blähbäuche habe und Verdauungsschwierigkeiten.
Aber man muss, ne, so mal das Mikrobiom einfach, das machst du, ne, dass du das wieder aufbaust im Magen.
Genau. Genau. Aber auch da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten und manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil man keine Ahnung hat, was man jetzt genau machen soll, weil dir jeder, also gerade in diesem Bereich gibt es, glaube ich, kaum einen Bereich, wo dich so viele Leute sofort anspringen mit tausend Techniken und jeder hat deine eigene Idee und da gibt es noch dies und nein, du musst das machen, ach Quatsch, du musst das machen. Nein, aber wenn du das nicht so machst und die Zellen nicht offen sind, dann bringt es ja gar nichts. Und du irgendwann so, Overkill.
Ja, und auch dann diese tausend Ernährungsvorschläge, die man dann bekommt, die man dann bitte auch noch alle einhalten soll. Und da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten. Aber sag mal, weißt du dein Sternzeichen und dein Aszendent?
Ja, ich bin Zwilling, Aszendent, Waage.
Okay. Ich müsste da mal reingucken. Das wäre ganz interessant, weil manchmal, ne, sind auch diese, es gibt ja Menschen, bei denen schlägt schneller was auf den Magen. Beispielsweise. Ja. Und bei Zwilling, das war auch ganz interessant, also ich habe, als die Pandemie ausgebrochen ist, habe ich mir natürlich auch mal astrologisch das angeguckt und da war das tatsächlich, dass es auch oftmals Menschen, die irgendwie eine Zwillingsbetonung haben, dass sie stärker reagiert haben einfach auf diesen Virus. Und wenn du mir jetzt sagst, dass du ja diese Magenprobleme seitdem nochmal mehr hast, also, ne, da fühlt sich das für mich gerade total stimmig an.
Die Leber ist das ganz große Problem. Also, das ist wirklich, ich habe halt schon eine nicht alkoholisierte Fettleber und das macht natürlich, und dann diese ganze Mikroentzündungen, die im Körper sitzen, die auch wiederum, also auch schon ernährungsbedingt da sind, umweltschädlich bedingt da sind, aber auch durch diesen, ja, diese ständigen Spike-Proteine, die der Körper macht, durch den Long-Covid, also durch diesen Virus. Das ist ein Problem, das merke ich. Der setzt sich immer wieder in anderen Ecken des Körpers an und dockt da wieder an und erzeugt da dann wieder Entzündungen. Und
ja, ja, und das ist diese stillen Entzündungen, die dann einfach wirklich ja auch belastend sind für dich
sehr,
insgesamt.
Sehr, ja, ja, absolut. Weil du gerade meintest, hast du da einen kleinen Tipp aus der Pflanzenwelt, was ich so machen könnte für Leber
ja.
Hau mal raus.
Also, wir haben jetzt ja bald den Frühling und im Frühling zeigen sich all diese Pflanzen, so genannten neumodischen Detox-Pflanzen, kann man auch sagen. Mhm. Und dazu gehört zum Beispiel Löwenzahn. Das heißt, wenn du jetzt, ne? Löwenzahn, also das wäre eine gute Pflanze für dich, die sehe ich auch, wenn ich dich sehe. Und generell, wenn man Leberprobleme hat oder wenn man überhaupt auch mal was für die Leber tun möchte, um sie so ein bisschen zu entgiften, zu unterstützen, dann wäre ein Löwenzahntee morgens schon mal ein ganz guter Anfang. Der ist ein
bisschen bitterer. Machst du den frisch oder wie machst du den?
Genau, du kannst einfach in die Apotheke gehen und sagen, du möchtest Löwenzahntee, dann bekommst du den als getrocknete Pflanze. Mhm. Du kannst aber auch natürlich jetzt im Frühling, wenn du weißt, wo du den findest, wo jetzt auch nicht unbedingt 1000 Hunde noch drauf gepullert haben, kannst du den auch pflücken. Da kannst du dir zum Beispiel die Blätter, diese jungen, frischen Blätter pflücken, die kannst du auch essen. Oder kannst sie trocknen und die auch als Tee machen. Du kannst auch die Löwenzahnblüte.
Ich liebe den Salat. Ich liebe Löwenzahnsalat. Das schmeckt so ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gegessen habt.
Ja,
Löwenzahnsalat. Natürlich. Also du ja, du sowieso, aber alle Hörer da draußen. Ich esse das immer in der Pfalz, weil wir da ein großes Landhaus haben und da ist total schön so Wiese und da wächst es halt einfach auch sehr, wo ich weiß, okay, genau, da ist halt nicht
mehr Straße. Kann man einfach pflücken gehen, ne? Ja.
Genau. Und dann, wenn der noch ganz jung ist, dann hat er so diese Knospen, diese noch nicht aufgegangenen Blüten. Und wenn man die dann zusätzlich zum Salat so ganz leicht in Butter anbrät.
Ja, es ist so köstlich. Boah,
die schmecken so krass lecker. Also das ist mal wirklich ein guter Tipp. Löwenzahn generell, auch mir hat mal gelesen, das habe ich aber noch nie ausprobiert, du vielleicht, dass die Wurzel des Löwenzahn total magic sein soll.
Ja,
auch wenn man die trocknet und reibt und so. Aber ich habe das noch nie gemacht. Also das würde ich gerne mal machen.
Die mal ist auch lang, so eine, ne? So eine Löwenzahnwurzel ist ewig lang. Die ist so lang. Das ist Wahnsinn.
Also das muss ich mal machen, weil hier in Bayern, das war letztes Jahr so unglaublich, meine Frau hat mich schon immer verarscht, weil ich habe, glaube ich, dreimal am Tag gesehen, oh mein Gott, ich habe noch nie so viele Löwenzahn gesehen. Weil hier ist wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist so schön, die Wiesen sind gelb, 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 gelb. Du guckst kilometerweit und siehst nur gelbe, blühende Löwenzahnwiesen. Das ist so unfassbar schön. Und so als so ein alter Kack-Berliner, ja, der sich mal freut, wenn sich so eine traurige Blume irgendwo so in die Ecke verkriecht, der war wirklich so, guck mal, ich hab noch nie so viel Löwenzahn gesehen.
Aber ich muss dazu sagen, letztes Jahr gab es auch noch mehr Löwenzahn als sonst.
Das war crazy.
Meine Theorie ist gewesen, oder ist es immer noch, dass wir einfach als Menschheit so viel Löwenzahnheilung brauchten, dass der ohne Ende am Start war. Weil der macht ja auch schon was mit, als wenn er einfach nur da ist.
Das war krass. Also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass es früh warm war, es hatte viel geregnet. Also es war so die perfekte, auch natürliche Umgebung, wo der einfach wachsen konnte. Aber ich habe noch nie so viel Löwenzahn
gesehen. Ja, vor allem es sind dann ja so Felder gewesen mit Löwenzahn. Ja. Also es war ja so alles voll.
Ja, also auch in Brandenburg war das so, ja?
Auch in Brandenburg war das so. Und ich beobachte den Löwenzahn, weil es für mich echt eine wichtige Pflanze ist generell. Ich beobachte den schon ein paar Jahre und ich fand es letztes Jahr echt enorm, weil der so allgegenwärtig präsent war. Das war unfassbar. Also und der tut ja auch einfach gut. Und was man auch, ich meine, das ist jetzt nicht so pro Leber, weil wir jetzt Schokolade mit ins Spiel bringen, aber ist auch geil. Also Löwenzahnblüten, die gelben, wenn die blühen, in Schokolade tauchen oder in so ein Schokofondue, es ist auch so lecker.
Abgefahren. Ich esse keine Schokolade, aber ja, das ist...
ja, also dunkle Schokolade mit Löwenzahn ist leider wirklich ganz schön geil.
Ja, es darf ja auch mal geil sein, das ist ja keine Frage. So, ich esse es bewusst seit ein paar Monaten kein Zucker. Und das tut mir sehr gut. Ich habe auch seitdem echt langsam abgenommen.
Ja, und es tut auch deiner Leber gut, ne? Weil das ist ja auch oftmals das Problem, also auch an dieser unalkoholischen Fettleber, es ist Zucker macht das auch. Es gibt ja auch also wirklich sehr, sehr schlanke Menschen, die eine Fettleber haben, weil sich einfach da dieser ganze Industrie...
Das und Gluten, also das sind so zwei Dinge, die ich jetzt ganz bewusst mal weglasse, weil ich merke, das Gluten, also danach kann ich die Uhr stellen, wenn ich irgendwas gegessen habe mit Weizengluten, dass mein Bauch schwillt und ich werde dann zu so einem Gasballon, das ist nicht so schön. Und das lasse ich jetzt auch weg. Gluten habe ich nur ganz ab und zu mal so ein bisschen, keine Ahnung, mal ein bisschen Haferflocken gehabt oder so ganz leicht im ganz guten Biobrot. Ich brauche das ab und zu mal, brauche ich so eine Stulle. Ich liebe das einfach zu sehr.
Ja, so ein Sauerteigbrot, ne?
Ah, war so richtig so vom Biofister, so ein richtig knusriges Bauernbrot mit Kruste und dazu so, das brauche ich manchmal. Deswegen, okay, das war jetzt mal eine Achillesferse, aber ansonsten lasse ich Gluten in großer Zeit wirklich weg und das tut mir sehr, sehr gut. Meine Liebe, wir kommen zum Ende dieses Podcasts, denn ich muss jetzt noch weitermachen.
Wir haben auch wirklich Tag lange gesprochen.
Ja, aber das ist schön.
Wie nennt man das? Vom Höckchen auf Stöckchen?
Von 100 ins 1000. gekommen.
Ja.
Nein, mein Lieber, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass wir uns auf diesem Wege wieder gefunden haben und wieder in Kontakt treten, den wir uns viele Jahre nicht gesehen haben. Ich freue mich jetzt erstmal, dich live wieder am 8.3. in München zu sehen zum Create Festival. Und dann sehen wir uns auch ganz bestimmt sehr bald auch in Berlin, weil Sainas Lesung ist ja auch am 10.3. am 10.3. auch schon. Ich weiß nicht, ob sie das schon gesagt hat, aber da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn du kannst und kommst. Und für alle, die auch Lust haben, die jetzt gerade zuhören, zum Festival zu kommen oder zur Lesung zu kommen, hier unten drunter sind auch nochmal die ganzen Links zu Rebeccas Buch, zum Festival, ja, auch zur Lesung.
Zur Lesung von Sainer, also all das, und wo ihr uns alle da noch immer treffen könnt.
Ja. Wenn du auch Termine hast, die du hier auch gerne nochmal promoten möchtest, dann go for it.
Ja, die musst du in die Shownotes schreiben. Es gibt tatsächlich einen Termin, ich sag's mal, der ist im März in Hamburg im Studio Nayona, weil Nora und ich, ich weiß nicht, ob ihr Nora oder ob du Nora kennst, die macht diese wahnsinnig schönen Malers.
Welche Nora?
Nora, Studio Nayona.
Nee, die kenne ich, glaube ich, nicht.
Die macht ganz tolle Malers. Genau, ja, die solltest du kennenlernen. Und wir machen zusammen einen Workshop. Wir machen eine Verbindung mit Steinen und werden ein Armband herstellen und ein Auraspray. Cool. Ich lese eine Meditation aus meinem Buch. Ich mache ein bisschen Heilpflanzen, einen Workshop zu Heilpflanzen. Alles in ihrem wahnsinnig schönen Studio. Es wird irgendwann so um den 16., 17. März rum sein. Das richtige Datum findet ihr in den Shownotes, weil bis dahin weiß ich das.
Genau. Also einfach mal unten gucken, da steht es nämlich jetzt. So, meine Liebe, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute im Freigeist-Podcast warst und uns deine innere Freiheit so schön beschrieben und gezeigt hast und auch in deinem Buch festgehalten hast. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst.
Ich danke dir für die Einladung, lieber Manu.
Immer wieder.
Sehr schön.
Bis dann. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.